Sie alle wieder herzlich begrüßen. Den nächsten Donnerstag haben wir dann einmal Pause. Insofern dauert es dann zwei Wochen jetzt dann bis zur nächsten Vorlesung. Gibt es vielleicht zu dem, was wir das letzte Mal besprochen haben, irgendwelche Fragen? Sind wir zu dem gekommen? Letztes Mal oder nicht?
Dein Freund kann man ganz kurz antworten. Ich bin nur eins
Satz. Mhm. Okay, ja. Das war dann nur der Vorblick darauf. Genau, ja. Also, das sollte eigentlich nämlich dann heute dabei sein. Mhm. Genau, weil das letzte Mal haben wir da eigentlich nur ein bisschen dieses prinzipielle Programm da besprochen, das ich so gekennzeichnet habe, halt Naturalismus minus Empirismus. Jetzt von Quine her zu Davidson. Und dann haben wir bei Quine diese zwei Dogmen des Empirismus durchgesprochen, eben die analytisch-synthetische Unterscheidung und dann eben diese These der Rückführung von Sätzen in ihrer inhaltlichen Bezugnahme 1:1 auf irgendwelche sinnlichen Situationen anhand von irgendwelchen konstativen Protokollsätzen oder dergleichen. Ne? Auch das wird schon vom Quine verabschiedet. Und von Davidson wird aufgewiesen, dass immer noch beim Quine ein drittes Dogma eigentlich übrig bleibt, das insofern auch dafür verantwortlich ist, dass eben die Position von Quine immer noch ein Empirismus bleibt, von dem sich eben der Davidson dann jetzt auch noch verabschieden möchte. Wie gesagt, er behält diesen naturalistischen Ansatz bei, oder dasjenige, was eben bei Quine schon naturalisierte Erkenntnistheorie heißt, das im Wesentlichen damit zu tun hat, dass das als natürlicher Prozess dargestellt wird, wie der Spracherwerb verläuft und wie man sich dann auch ansonsten dann all die Komplikationen dessen, was durch Sprache passieren kann, wie man sich das zu erläutern hat oder einsichtig machen kann, auf eine Weise eben, die da behavioristisch anhand von eines beobachtbaren Verhaltens versucht wird herauszubekommen, also was es mit Bedeutung auf sich hat. Ein Begriff, den gegenüber Quine skeptisch ist in der klassischen Version. Das versucht er dann zu fassen über diese sogenannte Reizbedeutung, das anzubinden, das an eine ganz bestimmte Reizsituation. Und auch dann sind die anderen Begriffe an das angelegt, Reizsynonymie und so weiter. Und das werden wir jetzt heute dann sehen, dass der David versucht, sich mehr und mehr von dieser Version, die empiristische Erkenntnistheorie bleibt, weiter zu entfernen. Und ein wesentlicher Punkt ist dabei, dass er dem Quine und natürlich anderen hervorwirft, dass immer noch dieser Dualismus von Schema und Inhalt aufrecht bleibt. Also auch wenn die anderen beiden Dogmen soweit einmal außer Kraft gesetzt sind, dann bleibt gerade durch die Fassung, die Quine an diesem Vorgang des Erkennens und des Verstehens von Sprache gibt, trotzdem ein weiterer Dualismus aufrecht, der sei der eben von Schema und Inhalt, wobei das Schema, dasjenige betrifft, was Davidson dann auch einfach Begriffsschema nennt. Und also Begriffsschema ist etwas, was man dann identifizieren kann, das haben wir auch schon ein bisschen vorgesprochen, ja, mit einer bestimmten Sprache und eben dann zunächst bei Quine, von Quine ausgehend der Frage der Übersetzbarkeit und Interpretierbarkeit von Sprachen ineinander. Und dann beim Davidson jetzt da überhaupt die Fassung seiner Interpretationstheorie, die eben auch diesem Verstehen von Sprache zu tun hat. Und an einer bestimmten Stelle schreibt er, dass was er unter Schema und Begriffsschema meint, ist eigentlich die Identifizierung mit einer bestimmten Sprache, insofern die bestimmte Sprache eine gewisse Ontologie enthält. Also in diesem Zusammenhang heißt eben Ontologie dasjenige, was durch diese Sprache an Bezugnahme auf bestimmte Gegenstände ermöglicht wird. Also Gegenstände und noch weitere Kategorien, das wäre jetzt immer das, was den singulären Kernen entspricht, wenn man auf etwas einzelnes Bestimmtes Bezug nimmt. Anhand der anderen Bestimmungen entsteht diese Ontologie, was es überhaupt anhand dessen, was sprachlich ausdrückbar ist, geben kann. Das alles ist mit dem Ausdruck Schema dann mit impliziert. Und demgegenüber gibt es einen bestimmten Inhalt, eben das, worauf jetzt diese Ausdrücke bezogen werden. Wobei das jetzt ziemlich allgemein gehalten ist. Der Inhalt ist als solcher jetzt nicht mit dem zu identifizieren, was die Gegenstände oder die Ereignisse, Situationen, Tatsachen, Bestände, Sachverhalte selbst sind, sondern es ist ohnehin nur möglich, diesen Bezug und diese Unterscheidung zu machen, indem der Inhalt schon etwas darstellen kann, das selbst etwas ist, das von der Sprache her überhaupt geordnet werden kann. Also der Inhalt könnte zum Beispiel so etwas sein wie diese Sinnesdaten. Das haben wir jetzt auch schon öfter erwähnt, dass das schon von Quine abgelehnt wird und genauso auch von Davidson. Aber der Inhalt kann immer noch auch sein, eben genau dieser bestimmte Input, den der Quine beschreibt, sozusagen über bestimmte Reizsituationen. Das kann auch sozusagen dieser Inhalt sein. Da bezieht sich die Schematisierung eben auf diesen Input, der irgendwie sozusagen geordnet werden muss. Und so ist es ja auch beim Quine, dass die Sätze und die Überzeugungen, die dann da formiert werden, bezogen sind auf eine bestimmte Reizsituation, in einem bestimmten Reizmodul etc., was wir da alles gesehen haben. Also das bleibt immer noch strikt aufrecht, dass das sozusagen die Gegenseite ist, beziehungsweise spricht der Davidson dann noch genauer von einem uninterpretierten Inhalt, wodurch sich auch der Begriffsrelativismus und auch der Relativismus in Bezug auf die Schemata, auf vielfältige Schemata ergibt. Das heißt, dass dadurch möglicherweise auch das entsteht, was wir letztes Mal auch besprochen haben, na, dass bestimmte Sprachen nicht ineinander übersetzt werden können oder teilweise nicht ineinander übersetzt werden können. Beide Thesen, teilweise Unübersetzbarkeit und auch vollständige Unübersetzbarkeit, das bezweifelt der Davidson seinerseits oder lehnt das ab, dass das in dieser Weise eigentlich gar nicht akzeptabel ist, so eine Vorstellung zu haben, weil man nämlich dann damit untergraben würde, was es überhaupt heißt, also eine Sprache darzustellen. Also für ihn ist es so, dass wenn es diese prinzipielle Übersetzungsunmöglichkeit gäbe, dann müsste man davon ausgehen, dass das in dem Moment auch trifft, ohne dies keine Sprache mehr ist. Aber auf diese Weise, dass man glaubt, auf einer Seite haben wir dieses ganze Schemasystem, sozusagen das Begriffssystem, und demgegenüber hätten wir etwas, das über dieses Schema quasi hantiert wird. Wenn man das versucht so auseinanderzunehmen, ja, dann erliegt man sozusagen auch im weiteren Dogma des Empirismus, der nämlich immer davon ausgeht, das zugrunde zu legen, dass dieser Inhalt selbst quasi zunächst einmal etwas untangierter vorliegt und dass danach mit dem irgendwas passiert, dass der dann weiter verarbeitet wird und dann irgendwann einmal kommen sozusagen zu gerechtfertigten Überzeugungen, respektive wahren gerechtfertigten Überzeugungen und damit zu Wissen. Und das ist aber eine Vorstellung, die man laut Davidson selbst noch aufgeben sollte, von diesem Dogma sich auch noch verabschieden sollte, wodurch man überhaupt sich dann in einer empiristischen Position völlig entfernt hat. Also dann bleibt das aufrecht Naturalismus minus Empirismus. Das sagt er dann am Schluss dieser einen Abhandlung, was ist eigentlich ein Begriffsschema, indem wir den Dualismus von Schema und Welt fallen lassen. Also die Seite sozusagen des Inhalts kann man einfach auch mit der Weltdimension sozusagen identifizieren. Verzichten wir nicht auf die Welt, sondern stellen die unmittelbare Beziehung zu den Gegenständen wieder her, deren Pfosten unsere Sätze und unsere Meinungen wahr oder falsch machen. Das klingt so, als wäre das auch ein Rückschritt hinter die transzendentalphilosophischen Positionen. Aber in Wahrheit versucht es, diesen Transzendentalismus eigentlich aufzugeben. Wobei das ein bisschen unterschiedlich ausgelegt wird. Also vom Rorty, den ich dann im Anschluss behandeln möchte, der sieht das so, dass Davidson in seinen Überlegungen gewisse transzendentale Argumente dafür bringt, dass wir uns diesen ganzen Transzendentalismus eigentlich sparen könnten. Also die Bedingung der Möglichkeit von Erkennen und Wissen anzuführen, im Stile also einer kantischen oder auch aufbauenden Transzendentalphilosophie. Das ist sozusagen ein Punkt, den der Rorty lobend hervorhebt am Davidson, dass er das geschafft hätte, zwar das aufzunehmen und weiterzuführen, die Frage sozusagen nach den Bedingungen der Möglichkeit unseres Erkennens und Verstehens, aber anhand dessen zu einem Punkt zu kommen, wo das selbst dann wieder als etwas erscheint, das als solches aufgegeben werden kann. Und das heißt, dass offen zu sagen, die Wiederherstellung unserer unmittelbaren Beziehung zu den Gegenständen, und da muss man betonen, eben diesen Gegenstandsbezug, das werden wir jetzt dann weiter noch sehen, weil wenn man das quantianisch formulieren wollte, na, dann wäre das eben nicht die Beziehung zu den Gegenständen als solchen, sondern die Beziehung zu diesem Reizeinfluss, zu der Affektion unserer Außenflächen. Dasjenige, was genau unter dieser proximalen Theorie eben zu verstehen ist, ne? Dass dieser Kausaleinfluss des Zeugs draußen auf der Welt auf uns sozusagen in nächster Nähe sozusagen konstatiert wird. Das heißt, sozusagen, wo das eben auf uns als Lebewesen sozusagen eintrifft. Und für ein Quine ist das also diese nächstgelegenste Grenze sozusagen zwischen uns und der Welt. Und anhand dessen sozusagen wird versucht, alles andere sozusagen aus dieser Situation, aus dieser kausalen Auffassung heraus zu entwickeln. Und dem gegenüber, wenn wir jetzt dann weiter sehen werden, propagiert der Davidson diese distale Theorie, die jetzt einen anderen Punkt der auslösenden Kausalität festmacht. Und die ist nämlich jetzt dann schon bei den bestimmten Gegenständen selbst situiert und nicht erst sozusagen bei dem Punkt, sozusagen, wo wir durch unsere Sinne sozusagen von dem tangiert werden. Oder wie der David der Quine von Reizung der Nervenenden und was weiß ich, was alles sozusagen spricht. Ne? Also nicht in dieser Nähe sozusagen, in der Distanz, wo wir eigentlich schon von draußen bei den Gegenständen sind. Wie das natürlich dann möglich ist, anhand dessen immer noch zu dieser radikalen Interpretation zu kommen. Also das ist dasjenige, was beim Quine radikale Übersetzung heißt, wird beim Davidson weitergeführt zur sogenannten radikalen Interpretation, die an sich einmal ganz ähnlich sozusagen wie die Quine'sche Situation in Bezug auf diese radikale Übersetzung aufzufassen ist, also die gleiche Situation, dass man auf Sprecher einer Sprache trifft, die vollkommen fremd ist, und man eben versucht, eben von null an das zu erschließen, was deren Äußerungen und Handlungen letztendlich bedeuten könnten. Nur ist das beim Davidson eine letzte Interpretation, weil das nicht in der Weise auffasst, dass es um diese Korrelation unterschiedlicher Übersetzungsmanuale ineinander geht, sondern prinzipiell das berührt, was das Verstehen als solches betrifft, was nicht unbedingt sozusagen mit der Übersetzung etwas zu tun hat, sondern das auch sozusagen in einer und derselben Sprache der Fall ist, sozusagen sich das prinzipiell als Frage vorzulegen, ne, was, wodurch sozusagen dieses Verstehen überhaupt sozusagen charakterisiert ist, wie es ermöglicht wird. Und in einer eher semantischen Fassung, dass eben sehr wohl jetzt wieder versucht wird, eine Art von Bedeutungstheorie.
Für solche Sprachen zu entwerfen.
Im Gegensatz zu Quine, der sich eher von dem versucht hat, von diesem Bedeutungsbegriff zu lösen. Also das ist jetzt einmal zunächst im Anschluss an die Darstellung dieser ersten beiden Dogmen des Empirismus von Quine, dieses dritte, das von Davidson angeführt wird und das er auch als ein zu überwindendes darstellt. Dann komme ich gleich zu einem ganz wichtigen Punkt, die sogenannte Triangulation. Das habe ich jetzt da irgendwie ziemlich an den Anfang gestellt, weil es essentielle Auffassung ist, die der Davidson zwar erst sozusagen im Laufe seiner Entwicklung dann in dieser Form sozusagen näher dargelegt hat. Das ist nicht ganz zu Beginn sozusagen seiner ersten Aufsätze, die da irgendwie bekannter geworden sind. Aber rückbezogen sozusagen kann man sehen, dass das eines der Zentren seiner Überlegungen ist, diese bestimmte Dreiecksanordnung, die zwischen zwei Personen oder in dem Fall in einer Lernsituation, wo jemand versucht, in diesem Fall dem Kind sozusagen den Ausdruck Tisch beizubringen. Aber im Allgemeinen es nur darauf ankommt, dass es überhaupt, also mindestens zwei Personen sind, die sich in einer Situation befinden, wo sie eben gemeinsam auf etwas Bezug nehmen. Da in dem Fall sozusagen ein Tisch. Und das ist eine grundlegende Situation, anhand deren er erklärt, ja, wie erst dadurch überhaupt so etwas letztendlich wie Gedanken und dann Überzeugungen, respektive einmal geäußerte Überzeugungen entstehen können, wenn es eine prinzipielle Kommunikationssituation gibt. Also das bezieht sich schon darauf, überhaupt den Gedanken entwickeln zu können, dass das dort ein Tisch ist, ist nicht unabhängig von dem, ob das in einer Situation zustande kommt, in der eben es diese Kommunikation von unterschiedlichen Personen und Sprechern miteinander gibt oder nicht. Weil ursprünglich würde man sich auch vorstellen können, ne, dass ich so einen Einzelbezug mir vorstellen kann. Ne? Also, dass ich als Lebewesen, das über Sinne und Wahrnehmung verfügt, ne, kann ich irgendein Zeug da draußen in der Welt anschauen und anhand dessen, dass ich das sehe, dass dieses und jenes ist, der Tisch zum Beispiel, ne, könnte ich auch dann von mir selbst her dazu kommen, ne, das als Tisch, die Betonung jetzt aus dem Als, im Sinne seines Gedankens, seiner Überzeugung, dass das ein Tisch ist, das von mir auch generieren zu können. Also normalerweise würde man glauben, dass das abhängig davon ist, ne, dass ich kognitive Fähigkeiten habe, ne, eben dass ich das sehen kann, dass ich das verarbeiten kann, dass meine Gehirnleistung sozusagen soweit ausgebildet ist, dass ich für mich selbst jetzt Gedanken entwickeln und formieren kann.
Und diese Präoperationssituation ist eigentlich die Gegenthese zu dem, wie das sagt, dass man selbst Gedanken, also nicht nur das, und das ist eben auch das Wichtige, nicht nur diese Situation des Austausches im Sinne dessen, na, der eine sieht den Tisch und hat den Gedanken, dass das ein Tisch ist, und der andere sozusagen hat den Gedanken, dass das ein Tisch ist, oder sagen wir mal, dass das irgendwas Gegenständliches ist, weil es geht ja dann erst darum, das Tisch oder sonst wie mit irgendeinem Laut sozusagen zu benennen. Könnte man glauben, na, dass es jetzt dann nur um den Austausch geht, ja, das was sozusagen der eine sieht, ja, er könnte sozusagen für sich eine Vorstellung von dem Zeug da draußen entwickeln, und der andere hat auch eine bestimmte Vorstellung von dem, was er da sozusagen in der Welt sieht, worauf er sich da beziehen kann. Und dann wird immer Kommunikation halt einfach so auffassen, na, dass es dann darum geht, dass ich mich darüber verständige, was das da draußen ist, müssen wir jetzt irgendwie sozusagen aufeinander abstimmen, unsere Perspektiven und unsere jeweiligen Auffassungen, und dann müssen wir irgendwie darum einigen, sozusagen zum Beispiel, in welchem Ausdruck wir das benennen wollen. Ja. So könnte man sich das vorstellen. Ja. Aber dann wäre es genau so, dass unsere Auffassungen von dem, was das überhaupt ist, weil an Gegenständigkeit da draußen, dass die jeweils für einen selbst also entwickelt werden kann. Und dann geht es nur mehr darum, zu schauen, hat der andere sozusagen die gleiche Auffassung gewonnen oder nicht. Ne? Und diese Art von Triangulation von Davidson, wie er sie beschreibt, heißt aber so viel, dass das Haben von Gedanken überhaupt davon abhängig ist, dass es solch, so eine Situation gibt, in der solche privaten, unter Anführungszeichen, Perspektiven konvergieren und es sozusagen zu einer Überkreuzung kommt, einer intersubjektiven, in der sozusagen diese gleiche Bezugnahme erfolgt. Das heißt, das ist nicht von vornherein privat verfertigt und da vollkommen schon fertiggestellt, sondern es ist der bloße Bezug darauf, der sich erst dann zum Gedanken formieren kann, wenn es diesen Austausch sozusagen mit dem anderen gibt. Das heißt, das ist in einer Weise konstitutiv, die nicht sozusagen das Soziale jetzt zu etwas macht, das man dann irgendwie noch da hinzusetzt zu dieser Situation, sondern das ist eine konstitutive soziale Voraussetzung dafür, dass es überhaupt Gedanken gibt. Man könnte sozusagen ein Einzelner als solcher gar nicht haben. Das entsteht erst dadurch, dass es diese gemeinsame Bezugnahme auch auf sozusagen gemeinsam wahrgenommene Gegenstände gibt. Ja. So, da gibt es natürlich dann unterschiedlichste Formen von dem. Gerade jetzt, wenn man das in Bezug auf das Lernen von Sprache bezieht, ist es so, na, dass dort in diesem Fall der Lehrer schon über den Begriff des Tisches verfügt, ja, und dann versucht sozusagen dem Kind das beizubringen, dass das ein Tisch ist, dann ist das eben die Seite sozusagen eines also wo ein gewisses Gefälle ist zwischen Lehrenden und gegen einen Belehrten. Ne? Das kann aber genauso sozusagen eine davon unabhängige Situation sein, in der das zwei Personen sind, wie zum Beispiel aller Quine unterschiedliche Sprachen sprechen.
Entschuldigung, kann ich noch einmal einhaken? Frage zu dem Gegenstand, weil hier taucht jetzt wieder das Wort Gegenstand auf. Eigentlich ist damit doch jetzt dieser Inhalt gemeint, oder? Nach der Wissen. Und da sind wir jetzt ja abgegrenzt zu dem Wittgensteinschen Gegenstand, Sachverhalt und so weiter und auf den Quine'schen Input oder Sinnesdaten bezogen. Und ist das jetzt, macht ja also da keinen Unterschied. Ist das jetzt dieser Inhalt, also Input, der Gegenstand, und er benutzt einfach nur mal den Begriff, mal sagt er Welt, Inhalt, Gegenstand. Also irgendwie ist es doch ungenau, wenn man dann irgendwie drei Begriffe gebraucht. Und, ja, warum macht er Gegenstand
drauf? Er spricht bewusst von Gegenständen und nicht einfach von Inhalt. Bei Inhalt, das ist genau das, was er kritisiert, ne? Wo er dann auch sagt, uninterpretierter Inhalt. Inhalt wäre irgendetwas, ne, das zunächst noch irgendwie unstrukturiert vorhanden ist, weil nämlich das Gegenstand, wie das Gegenstand genannt wird, ist damit schon impliziert, ne, die Individuierung dessen, dass das etwas Bestimmtes ist. Es Gegenstand zu nennen, das ist schon sozusagen der Akt geschehen, dass es überhaupt einer prinzipiellen Interpretation schon unterworfen ist. Und jetzt für mich sozusagen schon zu etwas Identischem wird, schon geworden ist durch meine Bezugnahme darauf. Das andere wäre etwas, der Inhalt, können wir uns vielleicht irgendwie so vorstellen, ne? Völlig passivisch, dass irgendetwas sozusagen auf mich irgendwie einströmt. Das ist mehr eben sozusagen das Bild vom Quine, ne? Ich bin sozusagen dem irgendwie ausgesetzt. Also ich bin in der Situation, das Zeug sozusagen irgendwelcherweise lösen irgendwas sozusagen in meinem Nervenkonstrukt sozusagen aus. Das ist sozusagen die Verursachung, dass da draußen in der Welt irgendwas ist, und das löst basal etwas aus. Das wäre sozusagen diese bloße Inhaltlichkeit, ja, mit der dann sozusagen was passieren muss.
Wird dann identifiziert und so zum Gegenstand.
Ja, genau. Die dann sozusagen, man kennt irgendwie, naja, auf der Seite, wo man schon sozusagen bei dem Schema sind, das war auf dieser Seite, wird dann sozusagen mit dem Inhalt etwas gemacht. Ja. Und jetzt ist genau das, also diesen Unterschied, das hat der Dualismus, dass es eine Seite des Inhalts gibt und dem gegenüber eine Ebene sozusagen des Schemas oder Begriffe, die sozusagen da irgendwie erst zusammengebracht werden müssen. Das ist sozusagen ein Fehler des Imperialismus oder ein Fehler, der zum Imperialismus führt, wenn man glaubt, dass das ein Prozess ist, der sich erst vollziehen müsste, sondern wir könnten irgendwie sagen, so irgendwie quasi phänomenologisch, dass wir immer schon bei den Gegenständen, bei den Sachen sind. Es ist immer schon sozusagen dieser Bezug gesetzt, das lässt sich nicht mehr dann aufbrennen, zu sagen, wo ist der reine Inhalt, der sozusagen mit dem Begrifflichen noch nichts zu tun hat, und wo ist sozusagen die reine Begriffsseite. Das ist etwas, so wie ich es darstelle, würde es schon ganz gut zum Beispiel zu dem McDowell fassen, der das dann dezidiert behauptet, obwohl sich der gegen Davidson wendet. Aber wenn man sich das genauer anschaut, Und so genau in Bezug auf diese Frage, dass das Inhalt durchgeführt, dann sieht man eigentlich, was beim Thesen das schon der Fall ist. Dass eben sozusagen das bloße Aufnehmen, das bloße Rezipieren, ist schon sozusagen eines, das begriffsformiert ist. es gibt nicht sozusagen den reinen Input und dann erst sozusagen die Begriffe, die darauf treffen, sondern das Wahrnehmen, dass überhaupt etwas etwas ist, dass etwas als Gegenstand sozusagen, das für mich ist, ist schon ein Akt sozusagen, das mein Begriffssystem unterworfen zu haben. Also wenn ich überhaupt etwas, das ist eben das, auch bei Kant, ist ja immer noch sozusagen ein gehöriger Anteil sozusagen für Empirismus dabei, ne? In dem das da sehr wohl auch noch so ist, ne? Dass so aufgefasst werden kann, ne? Dass ich den bloßen Input habe und dann sozusagen frage ich sozusagen nach den Begriffen, wobei halt beim Kant dann diese Lösung gefasst ist, dass es sozusagen bedingende Möglichkeit gibt, von einer solchen Erfahrungserkenntnis, die sozusagen nicht aus der Erfahrung geschöpft ist, weil sie dem immer schon so lange vorausgesetzt ist. Zum Beispiel, dass man eben so einen Unterschied wie Substanz-Akzidenz braucht, um überhaupt, also das ist schon Voraussetzung dafür, um etwas wahrnehmen zu können. Dass etwas zum Beispiel ein Gegenstand ist, der sich von anderen Gegenständen unterscheidet. Brauche ich zum Beispiel die Unterscheidung von Substanz-Akzidenz. Die finde ich nicht einfach vor in der Welt da draußen, sondern etwas, das vorausgesetzt ist dafür, dass ich überhaupt was wahrnehmen kann. Das ist jetzt also der transzendentale Ansatz jetzt von Kant. Aber beim Davidson ist es so, dass, es gibt sozusagen in dem Sinne nichts a priorisches. Nicht, dass das sozusagen von vornherein angelegt wäre, um das als solches auch zu nennen. Das bleibt sozusagen sehr wohl naturalistisch, in dem Sinne, dass das generiert wird und all den Situationen, sozusagen, in denen ich mich befinde, wenn ich Sprache erlerne. Aber so, dass eine These ist, na, dass diese Begriffsseite sozusagen nicht von der Inhalt getrennt werden kann. Das heißt, dass ich etwas als Gegenstand sehe, dann habe ich sozusagen schon mit meinem ganzen Begriffssystem sozusagen darauf bezogen. Und das zählt eben auch dazu, dass ich einen Gedanken davon haben kann. Also Gedanke heißt, dass ich zu dem komme, dass da ein Tisch ist. Also den Umstand, dass da ein Tisch ist. Wobei das, sehen wir dann noch, von dem abhängig ist, dass ich selbst es wissen können muss, dass ich mich diesbezüglich irre. Also ich brauche selbst das eigene Verständnis dessen, dass das falsch sein könnte, wenn ich glaube, dass das ein Tisch ist oder irgendwas anderes in der Welt da draußen. Erst wenn das impliziert ist, dass ich selbst ein eigenes Verständnis davon habe, warum es falsch sein könnte, kann ich überhaupt zu dem Gedanken kommen, dass was ich da sehe, ein Tisch ist. Das ist genauso wie, dass man glauben könnte, naja, das hat mit dem eigentlich gar nichts zu tun, ne? Weil wichtig ist, dass ich das sehe, dass ich es wahrnehmen kann, dass ich einen ziemlichen Eindruck habe. Dann komme ich irgendwie sozusagen zu dem Gedanken, den ich ein Hirn habe. Und das ist eigentlich sozusagen der empiristische Mythos. Ne? Das Zeug da draußen, ziemliche Wahrnehmung plus Hirn, sozusagen, ergibt Gedanken. Aber so ist das nicht, weil sozusagen das, was wofür eigentlich das Hirn steht, ne? Ist nicht irgendwie so eine große Verarbeitung oder irgend sowas, ne? Dass dabei irgendwelche Synapsen tätig werden, unter Anführungszeichen, ne? Das allein erklärt es noch lange nicht, warum wir Begriffe haben können, warum wir schon mal Gedanken haben können. Zu den Gedanken kommen wir erst dann, ne, wenn es wenn es irgendwo sozusagen diese Notwendigkeit gibt, dass über das kommuniziert werden muss, sozusagen, was das da draußen der Welt ist. Und das ist wirklich sozusagen diese einzigartige These, dass das sozusagen von einem Einzelnen her sozusagen in einer völlig privaten, isolierten Perspektive sozusagen nicht möglich sein kann. Also bezogen darauf, dass man dann nicht einmal diesen Gedanken hätte. Und nicht nur sozusagen, dass man in einem anderen Zustand wäre und es einfach sozusagen nicht äußern könnte oder so. Ne? Oder nicht mit jemand anderem sozusagen da sinnvoll dann in das Gespräch kommen könnte. Sondern dass es konstitutiv ist dafür. Ne? Also wie gesagt, so kann man, ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs erklären können. Ne? Also Gegenstände heißt eigentlich schon, dass da mit der Begriff Bezug darauf schon vollzogen worden ist. Dass es überhaupt der Gegenstand ist. Und das andere sozusagen der quasi bloße Inhalt, reiner Inhalt, oder der spricht sozusagen von einem uninterpretierten Inhalt, weil das andere ist alles schon sozusagen in einer Interpretationssituation, in einem Verstehen dessen oder in dem Versuch des Verstehens eingebettet. Und dann gibt es sozusagen keine reinen Inhalte mehr, sondern die sind alle von diesem Verstehen oder von dem in der Bemühung, das zu verstehen, immer schon tangiert. Ne? Was haben wir noch gehabt? Also was haben wir gehabt? Also Gegenstände und Inhalt. Und
Welt, aber.
Ja.
Also mir ist das jetzt schon klar.
Welt ist. Ist ein Ausdruck, der da jetzt das nicht unbedingt impliziert, dass es schon sozusagen begrifflich formiert ist, weil das, diesen Ausdruck verwendet er da, um das dritte Dogma zu beschreiben, ne? Indem er das sagt, das sagt er einmal Dualismus von Schema und Inhalt und Dualismus von Schema und Welt. Also insofern kann man da Inhalt und Welt anhand dieses Dogmas identifizieren. Natürlich spricht er dann in anderen Kontexten selbst von Welt und auch sozusagen vom Verstehen dieser Welt, wo es aber nicht mehr sozusagen in diesem Dualismus sozusagen zu verstehen ist. Also der Ausdruck Welt wäre da in gewisser Weise zweideutig, ne? Dass das, wenn man den Ausdruck Welt verwendet, noch nicht klar ist, in welchem Sinne man das verstehen will, als sozusagen reines Gegenstück. Oder als etwas, das schon erschlossen ist, für uns Welt ist. Also bei einigen Dingen kann man auch ein bisschen an den Heidegger denken. Ne? Und also wenn man da zum Beispiel den Weltbegriff hernimmt, wird eher in diese Richtung gehen, wie ihn dann positiv auch der Davidson verwendet, ne? Dass das schon eine prinzipielle Erschlossenheit und eine prinzipielle sozusagen Weltbezogenheit darstellt. Also ein Zitat aus diesem Büchlein da, der Mythos des Subjektiven, aus dem ersten Aufsatz der Voraussetzungen für Gedanken, da heißt, damit zwei Personen voneinander wissen können, dass ihre Gedanken in einer solchen Beziehung stehen, ist erforderlich, dass es zwischen ihnen zur Kommunikation kommt. Jede dieser beiden Personen muss mit der jeweils anderen reden und von der anderen verstanden werden. Wenn ich recht habe, sind Glauben, Beabsichtigen und die übrigen propositionalen Einstellungen allesamt etwas Soziales. Also wie ich auch jetzt schon sagte, dass dieser soziale Faktor konstitutiv ist dafür, überhaupt Gedanken zu haben und es muss eingebettet sein in diese Interpretationssituation oder auch überhaupt also von einer des Verstehens, die jetzt sozusagen gegenseitig sein kann oder so aussehen kann nach seinem Gedankenexperiment der radikalen Interpretation, dass der Interpret über ein vollständig ausgebildetes Begriffssystem und Verständnis verfügt und versucht sozusagen einen anderen Sprecher eben in diesem Sinne zu verstehen, dass er das vollständig von Grund auf versucht, das zu etablieren und zu einer Bedeutung der Auslegung dessen zu kommen, was der andere als äußert. Und die Zitate, die Identifizierung der Gegenstände des Denkens beruht auf einer sozialen Grundlage. Ohne ein Lebewesen, welches das andere beobachten kann, könnte die Triangulation, durch die den betreffenden Gegenständen ihr Ort in einem öffentlichen Raum zugewiesen wird, nicht stattfinden. Also es ist eben wichtig, genau diese Beobachtungssituation, das heißt, einer der beiden muss den anderen als solchen erkennen und dasjenige erkennen gleichzeitig, worauf sie sich beziehen, diese Gegenstände in der Welt. Und erst in dieser Dreiecksituation, die sozusagen eine öffentliche ist, und das ist das Wichtige gegenüber dem Quine, weil beim Quine ist es in dem Sinne nicht öffentlich zugänglich, weil das wenn man auch an einem anderen Beispiel noch sehen, das ja auch so sein könnte, dass so wie die Geschichte mit diesem Kaninchen Asiaten, dass irgendwas sein kann, es kommt dann nur sozusagen auf diesen bestimmten Reizeinfluss an. Und das ist sozusagen der eigentliche Maßstab. Und den kann ich in dem Sinne sozusagen gar nicht zwischen unterschiedlichen Personen vergleichen, weil jeder hat ein bisschen andere sozusagen Auffassungsweise, die Weise sozusagen, wie bestimmte Nervenenden sozusagen tangiert werden, das sieht bei jedem irgendwie anders aus. Das kann ich als solche sozusagen gar nicht abstimmen aufeinander. Und da ist überhaupt dann die Frage, wie das verglichen wird. Dazu hat natürlich der Quine schon eine halbwegs plausible Auffassung, indem er das eben bezieht, also auf die bestimmte Situation und dann auf die Möglichkeit abhebt, dass es da jetzt unterschiedliche Äußerungen geben kann und natürlich unterschiedliche Weisen des Aufnehmens, die aber alle dann sozusagen legitimiert werden darüber, dass sie, wenn sie korrekt sozusagen mit einer Situation in Verbindung stehen, ergeben sie sozusagen auch eine korrekte Auslegung dessen, wo sozusagen nicht gesagt werden kann, ob die Übersetzung Kaninchen oder Manifestation einer Kaninchenheit oder zeitliches Stadium eines Kaninchens und so weiter. Alle diese Varianten sozusagen sind nicht privilegiert. Alle ergeben klingt sozusagen eine gleichberechtigte Weise das auszulegen und das zu übersetzen. Da bleibt dann eben grundsätzlich diese Unbestimmtheit aufrecht. Das ist etwas, das der Davidson möglichst minimieren will. Also es ist bei ihm auch noch immer so, dass eine gewisse Art von Unbestimmtheit, nämlich Unbestimmtheit der Interpretation, aufrecht bleibt, aber nicht in der Weise wie beim Quine, weil in Bezug auf diese Triangulationssituation es nicht so ist, dass der Maßstab sozusagen dieser bloße Reizeinfluss an der Außenfläche wäre sozusagen der bestimmten Lebewesen, sondern Es geht sozusagen um den gemeinsamen Bezug auf etwas da draußen in der Welt. Das heißt sozusagen auf die Gegenstände, über die dann bestimmte Äußerungen gemacht werden. Und dann sagt er, ein Lebewesen, das nicht kommuniziert, können wir zwar als ein Wesen ansehen, das auf eine objektive Welt reagiert, dagegen sind wir nicht berechtigt, ihm Gedanken über unsere oder sonst eine Welt zuzuschreiben. Also das ist schon, muss ich sagen, eine ziemlich gewichtige These, ne? Dass diese Art von Kommunikation, die mindestens sozusagen so eine Form der Triangulation haben muss, dass die dafür verantwortlich ist, dass man eben gerechtfertigterweise sagen kann, dass jemand Gedanken hat. Und weil wenn das nicht der Fall ist, kann man das als reine Reaktion auffassen, wie es auch sonstige Reaktionen gibt, wie der Moment darauf reagiert hat, dass sich die Temperatur ändert. Das sind alles sozusagen unterschiedliche Reaktionsweisen, aber nur weil so eine Reaktion sozusagen vorhanden ist, wie vom Thermometer, will man auch nicht sagen, dass der Thermometer denkt, dass sich die Temperatur geändert hat, dass es wärmer geworden ist oder kälter. Das Denken hängt davon ab, dass es in dieser Kommunikationssituation erst etabliert wird. Ne? Und dann noch natürlich alle möglichen weiteren Implikationen, die anhand der Kommunikation oder zur Kommunikationssituation dazugehören, nämlich, dass man dann viele Gedanken braucht, um überhaupt einen Gedanken zu haben. Das ist diese holistische These, auf die ich dann auch noch zu sprechen komme. Und da wird das zusammengefasst, kann man dann, wenn man sich die Folien dann noch anschaut, durchlesen, wer eben da in diesem einen Aufsatz der Bedeutung Wahrheit und Belege, auch in diesem Recklernbüchlein, wie das voneinander abhebt, eben die proximale und die distale Theorie, wo er eben sagt, ne, nach der proximalen Theorie sozusagen gibt es einfach bloß diese gleiche Reizbedeutung über diese Effekte sozusagen von Zustimmung und Ablehnung, was bei ihm dann auch aufrecht bleibt, die von gleichen Reizmustern sozusagen ausgelöst werden, wodurch dann sozusagen der Begriff der Reizsynonymie definiert wird. Und das in Bezug sozusagen auf Beobachtungssätze sagt er da eben häufig, das leistet sozusagen, was es leisten soll, nämlich an neu bestimmten sozusagen Bedeutungsbegriff, nämlich als Reizbedeutung sozusagen zu etablieren, das ist eben die quantische Position, und demgegenüber er da seine distale Theorie schildert, ne, die auch sozusagen auf gemeinsamen Ursachen beruht, das ist genauso eine Art von Kausaltheorie, wie die proximale eine ist, ne, es geht um den kausalen Einfluss von diesen Dingen da draußen in der Welt auf uns als möglicherweise denkende Lebewesen. Also da müssen gemeinsame Ursachen, sozusagen diesen gemeinsamen Bezug auf diese Ursachen geben, die für den Sprecher wie für den Interpreten, für den Schüler wie für den Lehrer ins Auge springen, also gleichermaßen. Und die gleichen Bedeutungen sind ihnen dann gemeinsam, wenn die gleichen Ereignisse, Gegenstände oder Situationen diese Art von Zustimmung oder Ablehnung bewirken, respektive bewirken würden. Und als radikaler Interpret, also diese radikale Interpretationssituation wird beschrieben, gehe ich so vor, dass sich die sprachlichen Reaktionen eines Sprechers zu Veränderungen in der Umwelt in Beziehung setze. Nachdem ich einen kausalen Zusammenhang erschlossen habe, übersetze ich diese sprachlichen Reaktionen sodann durch einen eigenen Satz, zu dessen Akzeptierung oder Ablehnung ich durch dieselben Umweltveränderungen veranlasst werde. Dies ist die distale Theorie in ihrer schlichtesten Form. Also genauso, wie wir es jetzt beschrieben haben, es ist an sich die Situation, die der Quine als solche genauso beschreibt, nur wird eben die Art von Kausaltheorie anders aufgefasst. Entweder bin ich sozusagen bei den bloßen Reizen, im Sinne sozusagen einer nahen Version, oder sozusagen einer distanzierten, wo es darum geht, sozusagen die Bezugnahme auf diese Gegenstände als solche sozusagen zu unternehmen. Und es irrelevant ist sozusagen, wie ich das spezifisch sinnlich in meiner Auffassungsweise sozusagen, wie sich das bei mir als Privatperson sozusagen darstellt. Es hat dann erst Relevanz sozusagen, wenn ich mich mit anderen interpretativ auf etwas in der Welt beziehe und darüber kommuniziere. Das war die letzte aus der anderen Folie. Ja, und kann man sich dann eben fragen, sozusagen, warum sollte man nicht einfach bei diesem proximalsten Reiz bleiben, sozusagen, der am nächsten jetzt angesiedelt ist. Das könnte man sich überlegen, zum Beispiel in dieser klassischen Konditionierungssituation da des Pavlovschen Hundes, ne? Kann man sich diese Frage stellen, ne? Warum man sagen sollte, na, dass das das Läuten der Glocke sei, sozusagen, was diesen Reiz darstellt, also dass der Speichelfluss sozusagen beim Hund einsetzt, wenn er das darauf konditioniert wurde, dass das Glockenläuten bedeutet, dass er jetzt gleich Futter bekommt. Ne? Da kann man sich fragen, ist es sinnvoll, sozusagen, das so auszudrücken, zu sagen, dieser Gegenstand, die Glocke sozusagen, ist der verursachte Reiz für diese Art von Reaktion. Warum sagt man nicht einfach zum Beispiel, dass die Luftschwingung in der Nähe der Ohren des Hundes, ne, dass das eigentlich sozusagen der Reiz ist oder überhaupt sozusagen das schon an den Nervenenden selbst sozusagen festgemacht ist, also noch irgendwie näher, könnte man versuchen sozusagen das so nah wie möglich zu machen, ne? Und dann hätten wir auch die wenigsten Schwierigkeiten mit dem, dass da dann dazwischen irgendwas sozusagen, ja, verändert werden könnte in dieser Kausalkette. Und es ja dann auch so sein kann, ne? Die Gehirne in Dankversionen, ne? Dass es möglicherweise eben jemanden gibt, der das so manipuliert, ne? Dass dieser Reiz sozusagen für mich oder für den Mund sozusagen entsteht, ohne dass überhaupt irgendwelche Glocken gibt, sondern, was weiß ich, irgendwelche Dioden sozusagen wieder angelegt sind und die das nur dieses Reizschema sozusagen erzeugen, ohne dass es diese Gegenstände in der Welt da draußen überhaupt gibt. Demgegenüber sagt der Davidson dann die Frage, warum es uns trotzdem sozusagen, obwohl das an sich sozusagen plausibel erscheint, und wenn man es jetzt quasi versuchstechnisch irgendwie machen würde, wäre das auch so, ne, dass man auf die Glocke als solches verzichten kann, ne, wenn man das schafft, sozusagen die Nerven sonst irgendwie sozusagen in exakt der gleichen Weise sozusagen oder hinlänglich ähnlicher Weise zu rühren sozusagen, dann hätte man den gleichen Effekt, würde die gleiche Reaktion entstehen. Aber warum ist es trotzdem so, dass es uns vertraut oder wie gesagt natürlich vorkommt, einfach zu sagen, der Hund reagiere auf die Glocke, also auf diesen Gegenstand. Ne? Und diesbezüglich muss man sich überlegen, ne? Erstens einmal, dass da genauso wieder sozusagen den zugrunde liegt diese Triangulationssituation, dass es überhaupt nur sinnvoll ist, sozusagen von dem zu sprechen, wenn es diesen öffentlichen Bezug überhaupt gibt. Dadurch wird es überhaupt erst ermöglicht, dazu zu kommen, ne, dass ein Gegenstand als Glocke aufgefasst wird. Ne. Weil das andere wäre, dass wenn ich nur bei dem Werkzeug bin oder so, oder bei diesem bloßen Inhalt, ne, das ist die Frage, wie aus dem das überhaupt generiert werden sollte, dass sowas wie der Begriff sozusagen der Glocke, der sich auf irgendwas ganz Bestimmtes bezieht, entstehen sollte. Weil das, der reine Inhalt ist sozusagen ein absolutes Chaos, könnte man sagen, ne? Irgendeines Eindrucks, der ist sozusagen jetzt als solches eben nicht geordnet. Das ist ja gerade das empiristische Modell, ne? Dass das einer bestimmten Ordnung erst unterzogen werden muss, ne? Damit es dann passt, zu sagen, das ist dieser und jener Gegenstand. Und also diese Indefinierung überhaupt erst sich vollzieht. Weil wenn ich nur bei dem bin, was ich da aufpasse, ist es sozusagen reines Sinnesdaten wirrwarr und es ist vollkommen sozusagen unklar, worauf sich das überhaupt so als etwas Bestimmtes bezieht. Das wäre nur irgendwie auch irgendeine chaotische Angelegenheit. Und wenn ich da sozusagen alleine bin, als Gegenmodell sozusagen zur Kommunikationssituation, dann gibt es überhaupt keinen Anhaltspunkt, ne, warum das als etwas zu einer Bestimmtheit kommen sollte. Für etwas, das sozusagen etwas ist, das von anderen unterschieden ist. Zum Beispiel, dass die Glocke nicht der Tisch ist, der daneben ist, nicht die Luft rundherum und so weiter. Das, diese Unterscheidungen sozusagen, sind dann schon begriffliche Unterscheidungen, die dann aber auch erst getroffen werden können, sondern wenn ich da viele Gedanken über das entwickelt, was da draußen in der Welt ist, in alten Differenzierungen, wie das voneinander abgehoben ist. Also die Glocke, was Glocke sein heißt, dann ist dann abgehoben von dem, dass es vieles andere nicht ist und dass es zum Beispiel vieles irgendwie impliziert, an Differenzen, ja, dass zum Beispiel sozusagen Glocke, was weiß ich, in die eine Richtung eine Art von Instrument oder wie man das immer nennen will, ist vielleicht, ne? Dass, um eine Glocke zu sein, die Folgebeziehung sozusagen gerechtfertigt ist, zu sagen, dass das läuten kann und was weiß ich was, da muss man einen Begriff von dem haben, was läuten heißt, etc. All diese Gedanken und Begriffe sozusagen braucht man, ein riesen sozusagen Arsenal an Begriffen, um überhaupt das verstehen zu können, sozusagen was der Ausdruck Glocke heißt. Ne? Und diese Bezugnahme darauf, dass das so ein bestimmter Gegenstand ist, wie diese Glocke, ist abhängig davon, sozusagen, dass ich gemeinsam auf das beziehe, dass ich gemeinsam das quasi einschränke, zu etwas Bestimmtem mache, indem ich darüber rede. Durch die Kommunikation entsteht eine Möglichkeit, sozusagen diese Bestimmte zu etablieren. Ansonsten bliebe es sozusagen bei diesem vollkommenen Chaos. Ja. Und da wäre es auch so, in diesem Fall, man könnte nicht sagen, was das überhaupt sein sollte. Und das selbst zu benennen, sozusagen den reinen Reizeinfluss, ne? Ich müsste sozusagen zum Beispiel ein Wort haben dafür, für die Vibration sozusagen der Luft oder für die Konstellation sozusagen der Nervenaffektion, für das selbst bräuchte ich zum Beispiel ein Wort. Das ist dann aber nicht das Wort sozusagen, das sich auf Glocke bezieht, sondern es ist dann ein Wort sozusagen von Benennung dieser Vorstellung. Das ist auch was sozusagen, was man sich empiristisch so ausmalen kann, ne? Was aber dann letztlich an dem scheitert, ne? Da habe ich dann diese Vorstellung in dieser Situation und ich habe irgendwelche anderen Vorstellungen in anderen Situationen, aber ich bringe das dann nicht mehr zusammen, dass ich diese Individuierung schaffe, dass das diese Glocke ist, dass die Bestimmtheit sozusagen eines abgegrenzten Gegenstandes, der viele andere Gegenstände nicht ist und viele andere Entitäten sozusagen nicht ist. Diese Abgrenzung, wenn ich die nicht schon als solche sozusagen draußen der Welt vornehme, dann wird sie in Bezug sozusagen auf den reinen Inhalt auch nicht mehr gelingen. Und der reine Inhalt wäre genau das sozusagen, was passiert, wenn ich bei der proximalen Theorie stehen bleibe, dann bin ich bei dem sozusagen nur bei dem Wesen, auf das er sich auswirkt, im Fall dieses Beispiels der Hund. Ja? Und ansonsten sozusagen bin ich in einer allgemeinen öffentlichen Situation, in der sozusagen es den Bezug sozusagen zur Glocke als eines Gegenstandes gibt. Wobei es wichtig ist, ne, dass ich das irgendwie sozusagen zusammengruppieren muss. Also zum Beispiel macht das da in seinen Reaktionen auch der Hund, ja, weil er muss, wenn er auf das konditioniert wird, ne, dass da irgendeine Glocke läutet und es dann irgendwie Futter gibt aufgrund dessen, ne, ist, wenn er das ganz exakt nehmen würde, jede Situation sozusagen von der anderen ein bisschen unterschiedlich. Das wird einmal sozusagen geläutet und passiert irgendwas, dann, was weiß ich, wird vielleicht eine andere Glocke genommen. Das heißt jetzt nicht, wenn die Glocke jetzt ein bisschen anders läutet, ja, da müsste man sozusagen ganz exakt sagen, das ist nicht mehr die gleiche Reizsituation. Die Nerven werden sozusagen irgendwie ein bisschen anders tangiert, weil die Luftschwingung eine andere ist mit einer anderen Glocke. Aber trotzdem löst es genauso die Speicherreaktion aus. Das heißt, der Hund klassifiziert das irgendwie sozusagen, probiert das zusammen, dass er sozusagen ähnliche Situationen gibt, die alle sozusagen ähnlich genug sind, um ihn das auszulösen, sozusagen zu glauben, dass es jetzt dann gleich Futter geben wird. Das zu glauben, ist ein bisschen übertrieben, sonst wird dem Hund jetzt sozusagen die Überzeugung unterstellen, dass er glaubt oder dass er weiß oder dass er denkt, dass da jetzt das Futter kommt, was wir wahrscheinlich so nicht machen würden, weil weil dazu zu wissen, dass das Futter ist, ja, müsste er, wie ich vorher gesagt habe, sozusagen selbst den Begriff sozusagen des Irrtums, über den müsste er verfügen. Oder er müsste sozusagen, wenn ich versuchen würde, mit dem Hund zu kommunizieren, das ich natürlich schon machen kann, wo man als Hundebesitzer weiß, dass ich mit dem Hund reden kann. Aber es ist die Frage sozusagen, ob ich aus dem Hund sozusagen herausbringe, dass er mir selbst erklären kann, warum es möglicherweise darüber wird, dass das Futter ist, was er bekommen wird. Also dass er das selbst sozusagen mir das Verständnis beibringt, dass er als mir gegenüber seiendes Lebewesen über diesen Begriff des Irrtums verfügt. Also wenn er das kann, dann kann ich auch davon ausgehen, dass er denkt, dass es Futter geben wird. Oder möglicherweise Futter geben wird. Ne? Aber wenn das nicht funktioniert, macht es nicht sehr viel Sinn, sozusagen ihm das zu unterstellen, dass er das denkt. dass er natürlich so und so reagiert, das ist vollkommen klar. Das ist natürlich ja das schöne Land, das Sorge, was sich mit Kunden beschäftigt, dass die zum Beispiel im Vergleich zu Spinnen oder so einige Reaktionsweisen sozusagen aufweisen, die das irgendwie recht nett machen, sich mit den Hunden zu beschäftigen. Was man bei Spinnen so ein bisschen in deren Reaktionsweisen nicht so einfach ist, oder für die meisten von uns nicht so einfach ist, unsere Lebenswelt sozusagen aufeinander abzustimmen. Das sind noch weitere Ausführungen dazu, warum eben der Davidson die distale Theorie präferiert. Das nimmt wieder Bezug auf dieses Thema sozusagen der durch die Sinnesorgane sozusagen induzierten Empfindungen, Sinnesreizungen, Sinnesdaten etc., also all diese sogenannten mentalen Entitäten, die man sich da vorstellen kann, das leugnet die distale Bedeutungstheorie, ja, dass es überhaupt erforderlich ist, diese mentalen Zwischenschritte sozusagen aufzustellen, aus denen heraus dann überhaupt erst dann die Bedeutung generiert wird. Und da lobt Ursula Quine, der Davidson den Quine, indem er sagt, er würde sich durch dieses Statement zu sagen, die einzigen Fixpunkte sind der gemeinsame Reiz und das Wort. Mit dieser Aussage würde er sich eher schon in Richtung distale Theorie sozusagen bewegen. Weil wenn man so auffasst, dass dieser gemeinsame Reiz das Distale ist, während die Reizungen der Sinnesorgane, die nicht mehrere gemeinsam sein können, keine Fixpunkte darstellen. Also überhaupt um sagen zu können, dass das ein gemeinsamer Reiz ist, muss man ihn sowieso schon so auffassen, das unterstellt zumindest der Davidson dem Quine, ne, dass er etwas Distales ist, auf das ich nämlich öffentlich Bezug nehmen kann, aus diesen unterschiedlichen Perspektiven heraus, die sich dann sozusagen in Bezug auf einen Gegenstand überkreuzen. Ja? Erst dadurch ist es überhaupt der gemeinsame Reiz, weil wenn ich mich nur auf das beziehe, wie die Sinnesorgane gereizt werden, dann könnte ich nicht davon ausgehen, dass das überhaupt sozusagen gemeinschaftlich passiert, weil diese Weise sozusagen der Reizung der Sinnesorgane ist bei jedem irgendwie ein bisschen anders. Ja? Also da habe ich sozusagen die Gemeinsamkeit nicht. Gemeinsamkeit habe ich dann sozusagen, wenn ich auf etwas gemeinsam Bezug nehme, ja, das ein und dasselbe ist, eine und dieselbe Sache, Gegenstand, Ereignis, Situation etc. Und dann fügt er noch hinzu, dass mit dieser Einsicht eben nicht bestritten wird, dass das eine kausale Angelegenheit sei, sondern was er damit kritisiert, dann kritisiert er damit auch nicht sozusagen die Relevanz der Sinnesorgane und der Sinneseindrücke, die Relevanz dessen sozusagen als solches wird nicht kritisiert, sondern nur die Stellung sozusagen, die es sozusagen in einer Erkenntnistheorie einnimmt. Welchen Stellenwert es dafür besitzt, um das zu erklären, wie wir zu Wissen und zu Überzeugungen kommen. Und diesbezüglich braucht man, wenn das plausibel und nachvollziehbar sozusagen gemacht werden soll, diese distale Theorie, und es reicht eigentlich gar nicht aus, bei der bloß proximalen zu bleiben. An dieses Thema sozusagen der Unterscheidung von proximaler distaler Theorie schließt sich an auch sein Externalismus an, denn werde jetzt vielleicht nicht eingehender behandeln, nur diesen einen Punkt, den ich da jetzt auch hervorgehoben habe, dass Ereignisse und Gegenstände, durch die eine Überzeugung hervorgerufen wird, zugleich den Inhalt dieser Überzeugung bestimmen. Also das klingt einerseits einfach, oder so, dass man sich fragt, na, wie soll es überhaupt anders sein? Aber es ist genauso wieder sozusagen eine bestimmte These in Bezug auf die Auffassung dieser Gegenstände als solche. Das heißt, das Hervorrufen sozusagen ist diese kausale Verursachung, dass man sagen kann, wenn die Überzeugung entwickelt wird, na, dass da ein Fisch ist, dann kann man auch davon ausgehen, dass in dieser Aussage etwas steckt, sozusagen, dass das Korrelat sozusagen auf der Weltseite hat, dass dort irgendwo Fische vorkommen. Also es gibt eine grundsätzliche Korrelation zwischen dem, ja, dass es etwas Verursachendes gibt und dass wir sinnvollerweise dann sagen können, aufgrund der Überzeugungen, die da entstehen, dass diese Überzeugungen dann auch genau diesen Inhalt haben von dem Handeln. Es hängt wieder mit dieser Unterscheidung zusammen, ne, was diesen reinen Inhalt betreffe, weil da könnte man sich dann wieder vorstellen, ne, das, was die Überzeugung ausmacht, könnte eines sein, ne, die sich sozusagen auf diesen reinen Inhalt sozusagen bezieht, weil also auf den reinen Sinneseindruck, der als solcher sozusagen irgendwie chaotisch ist, ne, und den einfach als solcher sozusagen irgendwie benennt. Aber diese Benennung ist dann nicht die Benennung von irgendwas bestimmten von Gegenstand, sondern nur sozusagen die Benennung dessen, was bei mir sozusagen so und so irgendwie angekommen ist. Aber sozusagen rein, ohne dass ich das schon strukturiert hätte. Da gibt es dann auch als solches der Struktur. Ich kann nur sozusagen den reinen Eindruck, könnte ich sozusagen benennen. Dann habe ich aber überhaupt diese Korrelation nicht. Da kann ich nicht sagen, wenn die Überzeugung lautet, dass das ein Tisch ist, könnte ich von daher nicht sagen, dass es der Tisch des Gegenstand ist, der diese Überzeugung verursacht hat, sondern es hat irgendein bestimmtes Reizmuster sozusagen das verursacht. Dann komme ich nicht zu dem, dass ich überhaupt von bestimmten Tischen daraus draußen rede. Da ich irgendwo sage, ich habe das Reizmuster XYZ, das nenne ich sozusagen Tisch. Aber dieses Reizmuster sozusagen enthält ja außerdem, dass ich auf den Tisch Bezug genommen habe, weil ich kann nicht sozusagen nur einen Tisch sehen. Ich sehe sozusagen in der Reizsituation alles mögliche Zeug. Was da sonst noch irgendwie ist, das gehört alles in der Reizsituation ja dazu, oder? Durch diese wird das überhaupt nicht genau sozusagen destilliert, was da sozusagen ein bestimmter Tisch gibt, in der sozusagen der Wand, die da, vor der der Tisch steht und so weiter, hat das alles zu der Reizsituation dazugehört. Für den ist es so, dass er das quasi auf diese semantische Seite zieht, hauptsächlich auf das zu achten, wie wir reden, wie unsere Äußerungen ausschauen, wie unsere Überzeugungen sozusagen gestaltet sind und wie wir sie mit anderen kommunizieren. Und dann ist es ein Schritt sozusagen zu sagen, ja, man kann in den einfachsten Fällen davon ausgehen, dass die Überzeugungen, die wir haben, genau von diesem Zeug da draußen in der Welt handeln und nicht von irgendwelchen sonstigen sozusagen mentalen Entitäten, sondern sie handeln von dem, was da draußen sozusagen als solches vorkommt. Also dann ist das eigentlich sozusagen das Bestimmende, unsere sprachliche Bezugnahme darauf. Und dadurch wird es auch möglich, ne, dass eine sinnvolle Interpretationssituation entsteht, in der ich sozusagen die anderen beobachten kann und die beobachten kann, wie sie etwas in der Welt beobachten. Also genau diese Triangulationssituation. Das ist eine Form sozusagen von Externalismus, in der es nicht darum geht, das andere wären sozusagen Internalismen, in der man sozusagen auf das achtet, was sind zum Beispiel à la Descartes Introspektion sozusagen, dass ich mich einfach auf das konzentriere, sozusagen das zu erfassen, was in mir sozusagen vorgeht und das sozusagen, was sich in mir abspielt, kognitiv sozusagen, das kann ich für mich selbst erfassen, das Primat sozusagen der ersten Person, dass ich ja sozusagen da den besten Zugang habe zu mir, ne? Dass ich das in mir selbst entschlüsseln kann und dann natürlich auch in Folge dann mit anderen darüber kommunizieren, aber dass das in erster Linie sozusagen schon internalistisch bestimmt ist, was in mir vorkommt, wie es in mir vorkommt und welche Struktur sozusagen in mir hat. Also es gibt den Mythos, nenne ich den jetzt einmal, der Introspektion, zu glauben, ich muss nur auf das achten, was sich in mir abspielt und dann werde ich sozusagen das in mir entdecken können, all die Struktur sozusagen in mir sehen können, welche, ich werde die auffinden können in mir sozusagen, welche Überzeugungen ich habe. Das ist aber ein Mythos sozusagen, weil eben das, was Überzeugung heißt, dass ich überhaupt eine habe, schon abhängig ist von der Kommunikationssituation mit anderen. Und dass ich überhaupt andere wahrnehmen kann, die in ihren Bezug auf die Welt sehe und mich mit ihnen dann über das austausche. Und das ist sozusagen die externalistische Position. Erst über diese Bezugnahme, extern sozusagen, entsteht erst dann die bestimmte sozusagen meine eigenen Gedanken und das, was sozusagen meine Überzeugungen ausmacht. Obwohl der Davidson sagt, dass trotzdem noch, also das wäre jetzt, das haben wir extrem heute mal der dritten Person, die sozusagen von anderen spezifiziert wird oder über sozusagen über andere oder rein über andere. Das ist auch eine Form sozusagen von also radikaler Externalismus, den der Davidson nicht vertritt, weil er zusätzlich zu dem auch noch sagt, na, dass es trotzdem, obwohl es so ist, ja, immer noch, dass er einen privilegierten Bezug sozusagen der ersten Person auf das gibt, sozusagen, was ich selbst denke. Ja. Das schließt es nicht aus. Ja. Es ist zwar konstitutiv dafür, dass ich überhaupt Gedanken haben kann, dass ich im Austausch mit den anderen bin. Sondern da ist diese, der soziale Faktor konstitutiv. Aber wenn es überhaupt sozusagen etabliert ist und wenn es einen Verstehensprozess gibt, dann ist schon sozusagen das Verstehen dessen, was ich selbst glaube, einfacher unter Anführungszeichen, als das herauszufinden, was andere glauben, was die Überzeugungen von anderen sind. Insbesondere zum Beispiel, wenn die eine andere Sprache sprechen und ich das erst sozusagen interpretieren, übersetzen muss, sozusagen, was deren Überzeugungen sein können. Das ist eine viel schwierigere Angelegenheit, sozusagen, als meine eigenen Überzeugungen zu beleuchten. Aber wie gesagt, es ist nicht internalistisch in dem Sinne, sozusagen, dass ich die anderen überhaupt nicht bräuchte, sozusagen, dafür, um das erfassen zu können, sozusagen, was meine eigenen Ansichten sind. Und damit haben wir noch 2-3 Minuten. Da sagt er, Zitat, der Externalismus macht deutlich, wie eine Person in Erfahrung bringen kann, was jemand anders denkt. Zumindest gelingt es auf der Grundebene, indem der Interpret ausfindig macht, was normalerweise die Überzeugungen einer anderen Person bewirkt, hat er einen wesentlichen Schritt getan in Richtung auf die Bestimmung des Inhalts dieser Überzeugungen. Also das ist die gleiche These wieder, wenn ich weiß und beobachten kann, was das auslöst, dann kann ich dann auch davon ausgehen, ja, dass das, was in mir diese Überzeugung jetzt auslösen würde, zum Beispiel in meiner Sprache zu sagen, das ist ein Tisch, ja, dann kann ich, wenn ich jemanden anderen beobachte, der möglicherweise vollkommen eine andere Sprache hat, ebenso in der Situation ist, der das beobachtet, ja, dann kann ich ihm das sinnvollerweise unterstellen, dass er die Überzeugung hat, dass das ein Tisch sei, und ich übertrage dann sozusagen meine eigene Überzeugung in Bezug auf diese Situation als Interpretation seiner Äußerung. Da habe ich gleichzeitig auch eine Art von Übersetzung zum Beispiel in diesem Fall, zu sagen dann zu können, dass was immer dann er geäußert hat, Gabagai oder sonst was, ne, dass das auf meiner Seite sozusagen Kaninchen oder in dem anderen Fall halt da ist ein Tisch sozusagen heißt. Und einschränkend sagt er da dazu natürlich, zeigt der Externalismus dadurch nicht, dass bestimmte Wahrnehmungsurteile, und seien sie auch von der schlichtesten Art, nicht falsch sein können, weil, das ist jetzt klar, wenn ich das ihm unterstelle, ne, kann das natürlich immer noch sein, dass ich mich darin irre, ne, ihm da meine Überzeugung sozusagen zu unterstellen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass der Externalismus sozusagen in der Davidson'schen Version, ne, zugleich impliziert, dass die Fehlerhaftigkeit der Mehrzahl solcher Urteile ausgeschlossen ist, denn der Inhalt der verfehlten Urteile muss auf dem Inhalt der richtigen beruhen. Das ist eine ganz wichtige These von Davidson, dass man in der Mehrzahl der Fälle einfach das unterstellen kann, dass das, was ich ihm an Überzeugung zuordne, dass die auch wahr ist und dass auch meine Übersetzung quasi richtig ist. Das kann ich in der Mehrzahl der Fälle einfach unterstellen, obwohl ich in jedem einzelnen Fall davon ausgehen muss, dass ich mich darin irre. Aber er sagt, nur weil ich in jedem einzelnen Fall mich irren kann, heißt es nicht, dass ich mich generell immer irren kann. Das ginge gar nicht. Der generelle Irrtum ist ausgeschlossen, weil ich dadurch nämlich dann nie zu einer Interpretation kommen könnte. Dann hätte ich überhaupt gar keine Überzeugung. Dadurch, dass ich die sozusagen sowieso zur Verfügung habe, auf meiner Seite ihm die sozusagen zu unterstellen, ist damit schon gewährleistet, dass das in der Mehrzahl der Fälle sozusagen auch richtig sein wird. Sonst gibt es den Gesamtprozess gar nicht. Also es gibt immer nur sozusagen fehlerhafte, falsche Urteile, nur immer sozusagen vor dem Hintergrund von sehr vielen richtigen und wahren. Und das kann man sozusagen prinzipiell unterstellen, dass die meisten sozusagen wahr sind. Nur darüber sozusagen ist es auch möglich, andere bestimmte sozusagen als falsche zu identifizieren, sie zu verstehen sozusagen als falsche. Weil, wenn ich nur von vornherein auf annehmen würde, die könnten alle falsch sein, dann könnte ich überhaupt sozusagen nichts davon verstehen. Wenn ich aber nichts davon verstehen könnte, hieße das, dass ich mich eigentlich selbst nicht verstehe, weil indem ich selbstbestimmte Überzeugungen habe, kann ich die sozusagen auch übertragen, und dadurch entstehen sozusagen viele wahre Überzeugungen, und dann muss ich sozusagen in einem weiteren Prozess dann halt mehr und mehr auf das draufkommen, sozusagen, welche falsch sein könnten, was auch möglich ist, indem man sozusagen die Kommunikation immer weiter verfeinert und genauer sich über bestimmte Dinge dann unterhält. an dem wir von mehr und mehr draufkommen, es gibt irgendwo einen Punkt, der hat nicht bloß mit der Bedeutung zu tun, das kann ja auch sein, dass nur eine Sache ist, wir reden mit unterschiedlichen Worten, ohne dies über das gleiche Zeug, und deshalb sozusagen ist es mir nur so erschienen, dass es falsch wäre, weil der eine andere Auffassung von der Bedeutung hat, aber es kann natürlich auch sein, dass sich herausstellt, zumindest aus meiner Perspektive, dass er überhaupt sozusagen nicht aufgrund der Bedeutung, sondern aufgrund dessen, dass ich das sozusagen anders einschätze, sich irrt. Dass er eben sagt, wenn da ein Tisch steht, das ist ein Kaninchen. Aber ich kann nicht prinzipiell davon ausgehen, kann ich mir prinzipiell unterstellen, dass er sozusagen in allen Fällen etwas vollkommen anderes glaubt als ich. Und in dem Sinne sozusagen was Falsches, weil ich von vielen glaube, dass es richtig ist, also dass da Tafel ist, dass das der Hörsaal ist, dass das Licht ist und so weiter. Erst vor diesem Gesamthaushalt sozusagen sehr vieler wahrer, richtiger Urteile ist es überhaupt möglich, die falschen zu spezifizieren. Und insbesondere in der Interpretationssituation etwas überhaupt erst als solches verständlich zu machen, sich selbst also, am anderen. Ja, den Rest werden wir dann noch auf das nächste Mal vertagen. Also ursprünglich hätte ich es so geplant gehabt, dann die nächsten beiden Vorlesungseinheiten dem Worte zu widmen. Vielleicht sage ich dann noch zu diesen Punkten, die da auf den weiteren Folien drauf sind, schon noch etwas. Und werde es dann eher so machen, den Worte vielleicht ein bisschen zu kürzen und doch noch ein bisschen den Devizen weiter fortzusetzen. Also in 2 Wochen. Danke für heute. Thank you.